MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Mein Name ist Jasmin Aremi, Redakteurin bei MENA Watch, und unser heutiger Gast ist Mohammed Abdalupour von der Demokratischen Partei Kurdistan Iran in Österreich, der PDKI. Und genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Herr Abdalupour, schön, dass Sie da sind und sich Zeit nehmen. Sie vertreten die Demokratische Partei Kurdistan Iran in Österreich. Wie sind Sie denn politisch sozialisiert worden und warum haben Sie sich der PDKI angeschlossen?
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich bin in einer Region natürlich aufgewachsen, in der politische Unterdrückung, kulturelle Diskriminierung und strukturelle Gewalt zum Alltag gehörte. Für viele Menschen in Kurdistan ist Politik nicht Theorie, sondern ein Überlebensstrategie. Die Demokratische Partei Kurdistan Iran war für mich jene Kraft, die Demokratie, Menschenrechte und die Würde aller ethnischen und religiösen Gruppen im Iran glaubwürdig vertritt, natürlich. Und diese Partei seit 80 Jahren natürlich, oder seit 8 Jahrzehnten natürlich, konsequent für die nationale Rechte der Kurden und ein demokratisches Gesamtsystem im Iran eintritt. Und aus reinem Überzeugung habe ich mich entschieden, natürlich diese Partei anzuschließen.
Das ist natürlich interessant, auch insbesondere mit dem Hintergrund der Hinrichtungen und der Repression im Iran, die wir gerade erleben mussten. Vielleicht, um den Zuhörerinnen noch mal einen kurzen Überblick zu geben, welche zentralen Ziele verfolgt denn die PDKI heute, insbesondere auch mit dem Blick auf einen föderalen und demokratischen Iran?
Ja, wir als Demokratische Partei Kurdistan Iran setzen uns für ein föderales, säkulares und demokratisches Iran ein, in dem alle Nationen natürlich, aber auch Glaubensgemeinschaften, ethnische und religiöse Minderheiten sowie insbesondere die Frauengleichberechtigung hochgehalten werden natürlich oder sogar geschützt werden sollten, müssten. Der entscheidende Unterschied zu zentralistischen natürlichen Modellen, das es früher gab.
Worin unterscheidet sich das Modell von früheren zentralistischen Staatsentwürfen?
Der entscheidende Unterschied zu der früheren zentralistischen Modellen besteht darin, dass der Macht nicht mehr in einem Punkt in Iran, bis jetzt natürlich war es immer Teheran, und nicht mehr in den Händen einer einzelnen Person konzentriert ist. Zum Beispiel in den Händen einer Führer wie der Ayatollah Khamenei jetzt ist, oder in den zukünftigen Monarchen, die jetzt auch eigentlich auf einen Macht strebt, wie der jetzige Prinz Reza Pahlavi. Stattdessen soll politische Macht regional, föderal und demokratisch legitimiert und kontrolliert sein, sodass alle Menschen, eigentlich die im Iran sind, die in dieser Geografie Iran leben, echte Beteiligungsmöglichkeiten erhalten. Das bedeutet Selbstverwaltung oder den umfassenden Schutz aller Rechte, die in der UNO-Menschenrechtscharta verankert sind. Eine gerechte Beteiligung an Ressourcen und eine Verfassung, die Vielfalt nicht nur toleriert, sondern aktiv schützt. Wir glauben daran, dass Vielfalt eine Chance ist und keine Bedrohung. Leider wurde Vielfalt sowohl von der Pahlavi-Dynastie als auch von der heutigen islamischen Regime stets als eine Gefahr betrachtet. Und auch der heutigen Sohn des früheren Schahs, obwohl er eigentlich seit fast 47 Jahren im Exil in der demokratischen Strukturen lebt, hat es daraus bedauerlicherweise keine Lehre für einen pluralistischen, föderalistischen und demokratischen Iran gezogen. Und das macht der Unterschied. Das heißt, wir als Demokraten brauchen wir diese zentrale Macht nicht mehr im Iran. Und glauben wir, dass immer die Unterdrückung mit diesem Punkt natürlich zusammenhängt, wenn der Macht zentral ist in einem so einen Vielvölkerstaat wie Iran.
Wie sieht denn Ihre Arbeit als PDKI-Vertreter in Österreich konkret aus? Und auch mit Hintergrund zu natürlich Exil-Iranern, die in Österreich und vielleicht auch in Deutschland leben, aber auch mit den Menschen im Iran, die ja auch gerade betroffen sind.
Ich selber als Vertreter der Demokratischen Partei Kurdistan Iran repräsentiere eigentlich die Partei in Österreich, und zwar auf der politischen Landschaft, auf der regionale, Landes-, Bundes-, aber auch EU-Ebene. Ich habe sehr starke Kontakt natürlich mit der Nationalabgeordneten im Parlament, Wiener Landtagsebene, EU-Parlamentarier, politischen Parteivertretungen, aber auch andere Organisationen, Communities, NGOs, die jetzt natürlich alle, die irgendwie irgendeine Wirkung oder irgendeine Unterstützung für die Menschen in Kurdistan und in Iran bieten können. Mit der Community der Iran haben wir auch natürlich sehr engen Kontakt mit denen, die jetzt natürlich an diese Vielvölkerstaatlichkeit des Irans glauben. Das heißt, uns ist es ein Prinzip sehr, sehr wichtig. Wir stehen eigentlich für Demokratie, für Menschenrechte, für Zusammenleben. Und wenn eine Gruppierung das verneint oder Vielvölkerstaatlichkeit des Irans ignoriert, glauben wir, dass er wirklich nicht, dass er an der Demokratie oder an irgendeine Lösung für Iran interessiert ist.
Wie würden Sie denn die aktuelle Lage der Kurden im Iran beschreiben, politisch und sicherheitspolitisch?
Es ist wirklich nicht angenehm. Die Lage der Kurden war von Anfang an eigentlich nicht angenehm, besonders unter der beiden Regimes, der Schah, aber auch der jetzigen islamischen Regime. Die Lage der Kurden im Iran ist es weiterhin äußerst kritisch und gefährlich, sage ich mal so. Die kurdischen Regionen werden vom Regime als sogenannte Sicherheitszonen behandelt. Das führt dazu natürlich permanente Militarisierung oder willkürliche Verhaftungen und eine repressive Politik, die oft tödlich endet. Politisch wird jede Form zivilen oder gesellschaftlichen Engagement in den kurdischen Gebieten natürlich kriminalisiert. Selbst kulturelle Aktivitäten werden als Bedrohung dargestellt vom Regime. Und das führt alles dazu, dass wirklich die Tötungsmaschinerie des Regimes, dass es ständig eigentlich im Gange ist in den kurdischen Gebieten. Weil diese Kombinationen aus dieser politischen Unterdrückung und sicherheitspolitische Härte schafft eine hochexplosive Situation. Die Sicherheitskräfte sind schwer bewaffnet und folgen einer staatlichen Doktrin, die keinerlei Raum für Dialog oder Diskussion oder Deeskalation zulässt. Und besonders erschütternd ist es, dass selbst friedliche Demonstranten, darunter natürlich Jugendliche oder Kinder, die es sogar unter 15 oder 15 Jahre sind, immer wieder zu Zielscheiben werden in der Demonstration und werden eigentlich getötet in den kurdischen Gebieten. Das zeigt eine grundsätzliche strukturelle Problem. Teile der Sicherheitskräfte werden natürlich darauf konditioniert, Gehorsam über menschliche Werte zu stellen. Und diese systematische Entmenschlichung, sage ich mal so, führt dazu, dass Gewalt gegen Zivilisten zur Routine geworden ist im Iran. Wir haben es gesehen, natürlich in der letzten Demonstration, dass er innerhalb von 2 Tagen zigtausend Menschen getötet haben. an Frauen, an Kindern, an Jugendlichen, an alles, alles Mögliche, was auf der Straße war. Und die waren nicht bewaffnet, diese Leute. Weder in kurdischen Gebieten noch im iranischen Gebiet. Aber in den kurdischen Gebieten natürlich ist die Sache viel, viel schlimmer. Bis vor kurzem, als man in Iran natürlich demonstriert hat, in der Großstädten wie Teheran, Tabriz und so weiter, hat man mit Wasserwerfer auseinandergetrieben oder mit höchstens eigentlich mit der Tränengas auf die Leute geschossen. Aber in kurdischen Gebieten greift man sofort zur Waffe, sofort zu einer heißen Waffe und sind die kurdischen Gebiete sind immer die ersten, die natürlich die ersten Opfer auch haben.
Die jüngsten Revolutionen, beziehungsweise die jüngste Revolution, ich möchte es eigentlich schon Revolution nennen, ist ja eigentlich niedergeschlagen worden. Aber die Gewalt in den kurdischen Gebieten geht ja gerade leider weiter. Gibt es denn Regionen, die besonders massiv betroffen sind aktuell?
Ja, eigentlich Kurdistan ist allgemein sehr betroffen. Bei der letzten Aufstand natürlich sind ja leider vor allem in den Regionen Lurdistan, Ilam, Kermanschah, das sind diese drei Bundesländer der kurdisch dominierten Bundesländer, aber auch weiteren Teilen des sogenannten Rosh Halat, wir sagen zu iranischer Kurdistan Rosh Halat, die Repressionen derzeit besonders massiv. In diesen Provinzen reagiert das Regime auf jede Form von Protest systematisch mit militärischer Gewalt. Leider Gottes, wir beklagen dort eine sehr hohe Zahl an Toten und noch weit mehr Verletzte. Tausende Menschen wurden natürlich willkürlich festgenommen. Und oft ist völlig unklar, wo diese Menschen festgehalten werden. Was wir leider mit großer Sicherheit sagen können, ist, dass viele dieser Menschen unter schwersten Misshandlungen, Erniedrigungen, Bedingungen und ohne Zugang zu Rechtsbeistand an unbekannten Orten festgehalten werden. Sofern sie überhaupt noch am Leben sind, das wissen wir nicht. Diese Entwicklung zeigt es natürlich, wie dramatisch und wie bedrohlich die Situation in diesen Gebieten Kurdistans jetzt ist.
Können Sie erklären, warum das Regime insbesondere die kurdischen Minderheiten und andere Minderheiten im Auge hat? Also wo sieht das Regime da die größte Bedrohung?
Ja, ist es klar eigentlich. Die kurdische Bevölkerung hat im Iran eine lange, lange und tief verwurzelte Tradition des demokratischen Widerstands. Aus der eigenen Geschichte wissen die Menschen in Kurdistan, dass Freiheit, Gleichberechtigung und politische Rechte nicht geschenkt werden. Kurden haben sowohl gegen die autoritäre Herrschaft der Pahlavi-Dynastie als auch gegen das heutige islamische Regime Widerstand geleistet. Das ist eigentlich in der kurdischen Wurzeln drinnen und das ist bei fast jeder Generation, die das natürlich dort aufwächst, diese Geschichte wächst mit. Die sind drinnen. Wir waren die Kurden eine der ersten Bevölkerungsgruppen, die gleich am Anfang 1979 öffentlich gegen die neue autoritäre Ordnung gestellt haben. Wir haben Nein zu der Islamischen Republik gesagt damals. In einem Referendum. Das heißt, die ersten Kurden waren wirklich die ersten. Erstens waren die Kurden, die gegen diese islamische Regime waren. In dieser Zeit rief natürlich der Ayatollah Khomeini damals den sogenannten Heiligen Krieg, der Dschihad, gegen die kurdische Bevölkerung. Damals waren tausende Kinder, Studierende, Familien und Aktivisten und Aktivistinnen wurden in der frühen Jahren der ersten Revolution, der islamischen Revolution, natürlich kollektiv verhaftet oder hingerichtet. Der berüchtigte Revolutionsrichter, der Sadat Khalkhali, wurde eigenes in der kurdischen Gebiet damals entsandet, um diese Repressionspolitik natürlich des Ayatollahs umzusetzen. Diese historische Erfahrungen prägen das politische Bewusstsein der kurdischen Gesellschaft. Bis heute natürlich. Und dadurch viele Menschen sind entschlossen, für ihre Rechte einzustehen, selbst unter größten persönlichen Risiken. Aber gleichzeitig betrachtet das Regime jede Form kurdischer politischer Organisationen grundsätzlich als Bedrohung. Kurdische Parteien und Aktivistinnen und Aktivisten werden häufig diffamiert oder mit ausländischen Mächten in Verbindung gebracht, um ihre Legitimität zu unterminieren. Genau deshalb sind eigentlich Kurdinnen und Kurden überproportional von Überwachung, Verhaftungen und Gewalt betroffen. Und das gilt auch als eine Abschreckung für die gesamte iranische Gesellschaft. Das Regime weiß, dass Kurdistan immer wieder eine treibende Kraft für landesweite Proteste, für demokratische Bewegungen, für die gesellschaftliche Veränderungen ist und bleibt. Dadurch ist es eigentlich, diese Repressionen so stark sind in Kurdistan, in der kurdischen Gebiet.
Die Aufstände, die jüngsten Aufstände im Iran sind ja von vielen jungen Leuten getragen worden, Generation Z etc. Wie hat sich denn bei der jüngeren Bevölkerung im Iran der Blick auf die Kurden verändert? Ist man da solidarischer geworden oder ist es tatsächlich so, dass sich jeder so ein bisschen um seine Belange kümmert, weil man natürlich bei diesen ganzen Repressionen gar nicht den Luxus hat, jetzt noch nach Minderheiten zu schauen?
Ja, solidarisch oder bewusster ist es eigentlich den Leuten geworden, wozu die Kurden eigentlich kämpfen. Besonders seit der Xinjiang-Azadi-Revolution, diese Frau leben Freiheit, hat sich im Iran ein neues gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für Vielfalt entwickelt. Viele Iranerinnen und Iraner haben damals erkannt, wie konsequent Kurdinnen und Kurden für Freiheit, Gleichberechtigung und demokratische Werte eintreten. Allein die Parole Xinjiang Azadi ist es eigentlich aus den Herzen des kurdischen Gebieten gekommen und mit der Tötung des jungen Kurden Jina Amini entstanden. Das heißt, das sagt das schon einiges und das bringt natürlich dieses Respekt vor der kurdischen Gesellschaft im Iran. Besonders der junge Generation schätzt das natürlich sehr. Und Kurden oder Gleichberechtigung und Demokratie sind die Werte, die iranische Bevölkerung oder iranische Völker jetzt wissen, dass die Kurden wirklich seit Jahren für das kämpfen. Besonders jetzt eigentlich denen klarer geworden ist. Aber auch zugleich hat sich bei vielen Menschen im Iran die Erkenntnis durchgesetzt, dass der wiederholte Vorwurf, Kurdinnen und Kurden oder andere ethnische Gruppen seien sozusagen Separatisten oder würden die territoriale Integrität des Landes bedrohen, in erster Linie als politisches natürlich Druckmittel diente, wurde natürlich jetzt nicht mehr so politische Geschäfte damit machen, besonders die Diktaturen. Und das meine ich, wenn ich sage, die Diktaturen Ayatollahs, aber auch natürlich die jetzigen machtwilligen Pahlavi-Anhänger, weil die glauben auch an sogenannten ein Land, eine Nation, ein Sprachemodell, die es wirklich sehr nationalistisch ist. Und diese mononationale Ideologie, ein Land, eine Nation, eine Sprache zu rechtfertigen, ist es wirklich ein falscher Ansatz für Iran. Das kann man nicht so einfach hinnehmen. Und wir glauben, selbst wenn Teile der kurdischen Bevölkerung langfristig natürlich über Selbstbestimmung oder Eigenstaatlichkeit diskutieren würde, bedeutet das weder die Teilung Irans noch eine Gefährdung anderer Gebiete. Vielmehr würde es eigentlich um die Wiedervereinigung eines historisch zerteilten kurdischen Siedlungen gehen. um Kurdistan, das Land der Kurden natürlich. Ja, das Recht auf Selbstbestimmung ist ein internationales anerkanntes Prinzip, das allen Nationen und Völkern zusteht und das darauf zielt, natürlich Unterdrückung zu überwinden und nicht neue Konflikte zu schaffen. Daher entscheidend ist, dass politische Lösungen auf Dialog, Respekt und Gleichberechtigung basieren. Werte, für die Kurdinnen und Kurdinnen seit Jahrzehnten natürlich einstehen. Und das ist es auch in einigen der Teilen der Bevölkerung im Iran auch natürlich eingedrungen. Und dafür sind auch einige jetzt auf Seiten der kurdischen Bevölkerung und sogar in der letzten Parolen der Xinjiang, also die Revolution, haben es manche schon gesagt, wenn da Teheran auch Kurdistan wäre, wäre Iran jetzt eine wirklich demokratische und wiederbelebende natürlich Land werden.
Wenn ich Sie richtig verstehe, halten Sie Reza Pahlavi nicht unbedingt für den Schlüssel zum Wandel. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn aktuell gerade? Das Regime ist ja trotzdem sehr geschwächt. Es reden mehrere Menschen davon, dass es ja nur noch ein kleiner Schritt sein könnte, bis es wirklich fällt. Was halten Sie dafür realistisch?
Realistisch ist eigentlich, dass im Iran diese sogenannten nationalistische oder totalitaristische Regime seit etwa 100 Jahren gibt. Vor etwa 100 Jahren war der Iran ein sehr föderalischer Gebiet, wo es wirklich alle Volksgruppen miteinander, Kurden, Araber, Perser, Balutschen, miteinander gehandelt haben, miteinander agiert haben, miteinander dieses Land gepflegt haben. Es hat es auch der Iran nur dann Bedeutung, wenn diese Völker anerkannt werden und sich auch natürlich in diesem geografischen Gebiet Iran identifizieren können. Ich bin ein Kurde aus dem Iran. Warum geht das nicht? Ich bin auch ein Österreicher in der EU. Warum geht das nicht? Es funktioniert das auch. Jeder Mensch, jeder Individuum braucht das eigentlich, Identifikationen für sich. Und die Kurden, sind eine Nation. Sie haben eigene Land, eigene Sprache, eigene Kultur, eigene Geschichte, die weit über Iran hinausgeht. Und warum können es eigentlich auch nicht alles Kurden in Kurdistan und der Iran zusammenleben mit anderen, mit der Balutschen, mit der Perser, mit der Aseris und so weiter? Daher gibt es immer natürlich eine andere Weg, außer diese Regime, die sich jetzt anbieten.
Was wären denn aus kurdischer Sicht gerade die Mindestanforderungen für einen Neuanfang oder auch die Mindestbedingungen?
Aus kurdischer Sicht sind die Mindestbedingungen eigentlich klar und deutlich. Wir wollen auf jeden Fall einen föderalischen Iran, freie Wahlen, parlamentarische Demokratie und echte Gewaltenteilung natürlich, Anerkennung Irans als Vielvölkerstaat und Anerkennung aller Volksgruppen als gleichberechtigte Nationen. Anerkennung der kurdischen Nation inklusive Sprache, Kultur und regionale Selbstverwaltung, vollständige Gleichstellung der Frauen in allen natürlich Lebensbereichen, Gleichberechtigung aller ethnischen und religiösen Gruppen, strikte Trennung von Religion und Staat. Das sind eigentlich unsere Forderungen oder sofortige Abschaffung der Todesstrafe, Entmilitarisierung der kurdischen Gebiete, freie Parteien, freie Medien und unabhängige natürlich Institutionen, die über des nächsten oder entstehenden Regierungen steht. Kurz gesagt, eine neue Iran braucht Demokratie, Föderalismus und gleiche Rechte für alle ohne Ausnahme.
Die sind auch gar nicht so utopisch, muss man jetzt ja leider dann auch sagen, wenn man in Deutschland oder Österreich lebt.
Genau.
Ist ja jetzt nichts, wo man sagen würde, okay, Luftschlösser klingen anders. Ich habe noch eine Frage zu den Beziehungen bezüglich der kurdischen Frage, und zwar den Einfluss von Rojava, irakisch-Kurdistan und der Türkei. Mhm. Beeinflusst das aktuell die kurdische Frage oder sind es tatsächlich getrennte Parteien oder Strömungen, die nichts miteinander zu tun haben?
Ich sage es nicht so, weil die vier Teile Kurdistans oder die vier kurdischen Regionen stehen politisch, aber auch gesellschaftlich in einer sehr engen Wechselwirkung, würde ich sagen. Entwicklungen in einer Region, sei es Repressionen, Demokratisierung oder Autonomiestärkung, wirken auf. Oft natürlich unmittelbar auf der anderen. Gemeinsame Geschichte, Sprache, Kultur und sogenannte grenzüberschreitende Familien sogar und Parteistrukturen sorgen dafür, dass keine politische Dynamik natürlich isoliert in einem Teil bleibt. Dadurch haben es natürlich jede Änderung Wirkung auf der anderen Seite natürlich. Es ist trotz unterschiedlicher Parteien und Strukturen gibt es einen breiten kurdischen Grundkonsens auch. Den parteiübergreifenden Mindestziele natürlich für die gesamte kurdische Region können wir einige dieser Grundkonsense zählen. Zum Beispiel Schutz von staatlicher Gewalt, Anerkennung kultureller und sprachlicher Rechte, regionaler Selbstverwaltung und politischer Mitbestimmung, Anerkennung aller kurdischen Regionen und aller Volksgruppen als gleichberechtigte nationale Gemeinschaften in diesen Gebieten, vollständige Gleichstellung der Frauen ist es auch eine Sache, da wirklich alle kurdische Parteien in allen diesen vier Teilen Kurdistans immer fördern. Oder Rechtsstaatlichkeit, demokratische Institutionen und freie Parteien. Das heißt, die Regionen beeinflussen sich gegenseitig sehr stark. Und trotz politischer Unterschiede gibt es ein verbindendes Ziel. Das ist Freiheit, Gleichberechtigung und demokratische Selbstbestimmung für alle Kurdinnen und Kurden natürlich.
Demokratische Werte. Genau. Gibt es denn auch konkrete Formen der Zusammenarbeit zwischen den Parteien?
Ja, eigentlich sehr stark. Es gibt sogar Parteien, die das Schwesterparteien in anderen Teilen auch haben. Wir haben als die Demokratische Partei Kurdistan-Iran sehr engen Zusammenarbeit mit allen anderen Parteien aus den kurdischen Gebieten in Rojava, in Nordirak, im sogenannten Bakur. Aber auch selbst natürlich haben wir genügend politische Parteien und Gruppierungen im Iran. Es gibt natürlich eine sehr enge Zusammenarbeit, weil wenn ich hier eine Veranstaltung veranstalte, dann sonst natürlich Vertreter fast aller politischen Gruppierungen aus kurdischen Gebieten dabei.
Wie erleben Sie denn aktuell die iranisch-kurdische Community, also die Gemeinschaft in Österreich, politisch und organisatorisch?
Die iranisch-kurdische Community in Österreich ist sehr jung. Eine kurdische Community in Europa, die es jetzt aussieht, ist nicht sehr alt. Es ist in den letzten 25 Jahren sehr stark gestiegen und entstanden ist es auch in den letzten wirklich 30, 40 Jahren überhaupt. Die iranische kurdische Community, die ich jetzt sehe in Österreich, ist politisch sehr aufmerksam, ist engagiert und meinungsstark natürlich. Zugleich aber organisatorisch vielfältig und uneinheitlich, würde ich sagen. Viele Menschen möchten aktiv zu Demokratie, Menschenrechts- und Aufklärungsarbeit beitragen, doch häufig fehlen eigentlich stabile Strukturen oder professionelle Netzwerke und langfristige organisatorische Konzepte. Aber gleichzeitig sehe ich eine neue Generation, die für die Zukunft entscheidend ist. Diese Generation ist noch eigentlich in der Stadt, ist noch nicht eigentlich so aktiv. im politischen Leben, aber ich sehe, dass wirklich das sehr gut ausgebildet ist, weil hier aufgewachsen ist, hier auf die Uni geht, hier Abschlüsse haben, digital sehr gut vernetzt ist, im Gegenteil zu der früheren Communities, die da waren, selbstbewusst in ihrer natürlich kurdischen Identität natürlich und politisch hoch motiviert. Und die junge Generation bringt frische Energie, klare Werte und den Wunsch nach moderner politischer Arbeit mit. Sie fordert mehr Transparenz, mehr demokratische Beteiligung und einen professionellen Umgang mit der politischen Themen natürlich. Sowohl innerhalb der Community als auch im Dialog mit Österreicherinnen und Österreichern und österreichischen Institutionen.
Gibt es denn auch Fälle, wo Sie als Partei in Österreich im Exil auch Druck erzeugen konnten auf das Regime in Teheran oder auf politische Themen im Land?
Die kurdische Community konnte es natürlich auch Druck aufüben auf Iran. Es kann es natürlich auch sich beteiligen. Aber der kurdische Community ist es wirklich nicht so stark oder nicht so groß. Das braucht es ein bisschen Zeit, bis der kurdische Community wirklich so weit ist wie der iranische Community natürlich. Aber auf jeden Fall kann man natürlich als Exil-Kurden oder als Diaspora-Gesellschaft der Iran oder der Kurden natürlich beiderseits internationale Kampagnen für die Iran natürlich, für die iranische sozusagen Situation interessant sind, durchzuführen oder auch hier direkt in Kontakt mit der Politik einige Sachen machen, besonders in der Xinjiang-Revolution. Natürlich haben das die Kurden nicht alleine geschafft, aber mit der Unterstützung der iranischen Diaspora haben wir natürlich einige Sachen schon geschafft. Zum Beispiel einige Gefangene sind geschützt oder weltweite Aufmerksamkeit erzeugt. Sogar haben wir in diesem Fall Lebensretter gespielt. Weil manche für Leute, die Todesurteile bekommen haben, weil es die Sache so veröffentlicht wurde natürlich auf diese Hinrichtungen verzichtet von der Seite der islamischen Regime. Weil das macht eigentlich das islamische Regime auch nervös, wenn es ein Fall öffentlich veröffentlicht wird, besonders auf der europäischen Ebene oder auf der Weltebene, wenn es sowas natürlich an Tageslicht kommt. Und das macht es das islamische Regime natürlich ein bisschen zurückhaltender, um solchen Repressionen natürlich durchzuführen.
Gibt es denn aktuell gerade eine Botschaft, die Sie gerne der österreichischen und europäischen Öffentlichkeit mitgeben möchten, insbesondere vielleicht auch an die Politik gerichtet?
Die Freiheit der Kurden, die Freiheit aller Völker Irans und die Freiheit des Irans selbst sind miteinander verwoben. Ihre Befreiung ist kein regionaler Konflikt, sondern ein Gewinn für die gesamte Welt und besonders für Europa. Ich bitte eigentlich der Europäischen Union oder der Europa gesamt, nicht nur der Union, dass sie einige Sachen wirklich sehr ernst nimmt. Der Iran hat im letzten Jahrhundert zwei autoritäre Systeme erlebt. Und beide haben die Vielfalt der iranischen Gesellschaft unterdrückt. Die europäische Öffentlichkeit sollte verstehen, es gibt keinen Weg zurück zur Monarchie, Theokratie oder in irgendeinem zentralistischen Einheitsmodell. Wer Vielfalt unterdrückt, baut die nächsten Diktatur im Iran. Wer Minderheiten natürlich ignoriert, zerstört die Zukunft des Irans. Die iranischen Völker haben natürlich bewiesen, dass Zusammenleben möglich ist. Und natürlich vor hunderte Jahren war es eigentlich weit vor diesen autoritären Herrschaften obwohl sie es eigentlich mit einem Zwang Assimilation vor etwa 100 Jahren der ethnischen Minderheiten begonnen haben. Und sie wollten natürlich einen Nationalismus, das ein Land, eine Nation, eine Sprache installieren. Und das ist bitte 100 Jahre vergangen. Und wir wissen heute besser als damals, dass es nicht funktioniert hat. Weder in der Türkei hat es funktioniert, noch in Iran. Die Problematik ist noch immer weiterhin da. Deswegen, Kurdinnen, Balutschen, Araber, Azeri, Luren, Perser und viele andere haben natürlich Jahrtausend in diesem Gegend gelebt, wissen, miteinander ausgetauscht, miteinander Handel getrieben, kulturelle Vielfalt, haben es immer als Reichtum gesehen. Und diese historische Realität widerlegt jedes Argument, dass Vielfalt als Gefahr dargestellt wird. Sie zeigt, dass Iran nur dann stark ist, wenn seine Völker gemeinsam handeln und nicht gegeneinander handeln. Eine demokratische, föderale und pluralistische Iran könnte regionale Stabilität stärken, Fluchtursachen natürlich reduzieren, Extremismus eindämmen, wirtschaftliche Partnerschaften fördern, ein positives Beispiel für andere Länder natürlich setzen. Europa profitiert immer dort, wo Demokratie, Gleichberechtigung und Minderheitenrechte wachsen. Deswegen die Zukunft des Iran kann nur auf einem Fundament stehen. Anerkennung aller Völker, aller Sprachen und aller Identitäten. Wer Vielfalt natürlich zerstört, zerstört Iran. Wer sie schützt, rettet Iran. Das ist meine Bitte an Europa. Unterstützen Sie jene, die Demokratie wollen, nicht jene, die eine neue Form von Autoritarismus vorbereiten. Unterstützen Sie die Menschen, nicht die Ideologien, die Vergangenheit wieder installieren wollen. Die Freiheit der Iranerinnen und Iraner ist auch ein europäisches Anliegen. Und ein freier, pluralistischer Iran kann zeigen, dass Völker, die vor 100 Jahren friedlich zusammen lebten, heute gemeinsam eine demokratische Zukunft aufbauen können. Und zwar stärker, gerechter und menschlicher als je zuvor.
Vielen Dank an Herrn Abdullapour für diesen wertvollen Einblick und Ihre wertvolle Arbeit vor allen Dingen auch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal, aktivieren Sie die Glocke und teilen Sie das Gespräch gerne in den sozialen Medien. Weitere Analysen, Hintergründe und Gespräche finden Sie regelmäßig bei MENAWATCH. Mein Name ist Jasmin Aremi, bis zum nächsten MENA-Talk.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.